Willkommen im Raum des zwanglosen Zwangs des besseren Arguments. In diesem Podcast tragen wir Argumente vor, von denen wir uns fragen, ist das überzeugend? Dazu betrachten wir einmal ein Zitat für sich, bevor wir es in den Kontext der Person stellen, die es formuliert hat. Mir gegenüber sitzt Ralf, ich bin Flo, wir studieren Medienwissenschaft und Soziologie und jetzt geht's los.
Der zwanglose Zwang-Podcast.
Ja, hallo Flo.
Hallo Ralf.
Ja, ich glaube, mit diesem langen Einatmer hast du so die Stimmung heute ganz gut zusammengefasst. Aber die Stimmung wird jetzt besser, weil wir haben jetzt tolle Zitate, die wir diskutieren können. Und ich würde sagen, lass einfach direkt reingehen, oder? Wir so als Personen interessiert, glaube ich, wirklich niemanden. Es geht hier um Inhalte.
Ja, also ich meine, die Leute kennen uns ja. Also.
Ja, die Leute wissen, wir sind so verkopfte Typen, die so Zitate machen. Ich lese es mal vor und du liest es mit?
Ja.
Und zwar das Zitat, das ich dabei habe, lautet: Man muss nicht mit sich im Reinen sein, aber man muss sich sicher sein, dass man nur eine Person ist. Entschuldigung, es ist so, ich glaube, ich mache das bei fast jeder Folge, wo ich ein Zitat mitbringe, dass ich am Anfang lache, aber es ist, ihr seht nicht, wie Flo aussieht in dem Moment. Es ist so lustig, Flos Gesicht, wenn er so einen Moment verwirrt ist und dann aber sofort irgendwie so eine starke Meinung sich bildet in seinen Augen.
Ja. Ja, das stimmt. Ja, man muss ja auch irgendwie die Spannung so ein bisschen unter Kontrolle halten. Also, stell dir vor, wir würden das dann so ganz kontrolliert so jede Silbe abwägen und dann so erstmal ganz cool alles playen. Das ist ja lieber erstmal das aufbrechen.
Lieber erstmal Emotionen.
Ja. Ich habe so Mittelemotionen dazu, aber ich finde das, find das interessant.
Ich finde es auch interessant.
Ja, mich erinnert das ein bisschen an, das war vor so ein paar Folgen, das war auch so ein über eine Person, das hatte auch so diesen rückblickenden Vibe. Ich weiß gerade.
Meinst du, es erinnert dich an ein Zitat, das wir hier behandelt haben?
Ja, was du mitgebracht hast.
Holy shit. Warte, ich habe hier die Liste der Zitate, die ich mitgebracht habe. War es ein Leben, das nicht kritisch untersucht wird, ist es nicht wert, gelebt zu werden?
Genau, so ein bisschen, also ich sehe so, dass...
Wie bei Sokrates.
Ja,
wir sind jetzt wieder bei Sokrates anscheinend.
Aber ich habe auch wieder nicht Sokrates im Kopf, sondern so einen, wieder denselben so alten Mann, der da in seinem Sessel bei so einem Feuilleton Interview sitzt und so, dass beides so back-to-back sagt oder innerhalb von 3 Minuten in diesem Interview sagt und das wird dann auf Deutschlandfunk so eingespielt.
Okay. Aber, also wir hatten ja ein starkes Ressentiment, Sokrates-Satz gegenüber von dir. Hast du dieses starke Ressentiment auch gegenüber diesem Satz?
Weiß nicht, ich finde das eigentlich, ich finde das schon irgendwo ganz charmant, weil dieser zweite Teil ja eigentlich, also gegen diesen zweiten Teil würde ich ja erstmal so protestieren, weil man ist nur eine Person. Das geht dann so in diese Richtung, dass man in sich keine Konflikte hat oder dass man keine Rollen übernimmt und da dann also Konflikte sind. Also das hätte ich jetzt so aus einem ersten Impuls. Aber nein, das Zitat zeigt ja eben, dass es genau nicht
andersrum
so ist. Dass eine Person viele Persönlichkeiten ist oder dass da viele Schattierungen, viele so Fragmente, Fragmentierungen sich da aufmachen.
Also zumindest, dass man nicht zufrieden sein muss mit allem, was man ist, aber man ist das halt trotzdem.
Ja, und, achso, ja genau, genau, das ist ja dann noch die nächste Stufe quasi, also die Wertung oder das mit, also die eigene Beziehung damit. Also selbst wenn man mit sich im Reinen ist, ist man in vielen Situationen eine unterschiedliche Person, also würde ich das jetzt manchmal ausdrücken, aber also man ist ja eigentlich immer noch dieselbe Person, man verhält sich nur unterschiedlich in unterschiedlichen Situationen oder widerspricht sich manchmal, also ne, man ist ja nicht immer genau derselbe, aber man ist ja schon, also das bringt diese Zerrissenheit irgendwie, fängt es das ein, indem es sagt, ja, nee, es ist ja schon auch dieselbe Person, wir haben hier diese Einheit, die wir über einer zeitlichen Dimension aufspannen und wo wir uns eigentlich ja auch einig sind, dass es so funktioniert.
Lass mich kurz aus dem Abstrakten versuchen, das rauszuholen und so mit Beispielen anzureichen, was ich denke, was du meinst. Ja? Also, nein, aber ich glaube, ich verstehe dich schon.
Ja.
Also du meinst, wenn ich zum Beispiel jetzt in meinem Beruf bin, dann bin ich im Büro oder wie auch immer oder sagen wir, ich kassiere irgendwie an der Kasse oder so, dann bin ich in dem Moment anders, als wenn ich zu Hause bin. Ja. Weil ich habe ja eine gewisse Rolle, die ich hier erfüllen muss, eine gewisse Funktion auch. Und also es ist ja, sind wir eigentlich bei Irving Goffman so ein bisschen dieses, wir alle spielen Theater, man hat so gewisse gesellschaftliche Rollen, die man halt so ausfüllt. Und dann ist halt immer die Frage, wo ist dann eigentlich dieses Ich im Sinne des Individuellen oder sowas? Oder gibt es das überhaupt? Ja, also gibt es nur die Rollen und so. Aber genau, aber dennoch ist es quasi im Sinne dieses Zitates keine von mir abgetrennte andere Person, die zur Arbeit geht, sondern es bin ja trotzdem noch ich. Also eigentlich ist es ja fast eine Differenzierung zwischen den Begriffen Person und Rolle, die hier so implizit stattfindet.
Ja, und das finde ich gar nicht schlecht, weil also ich kenne ja diesen Move zu sagen, du siehst hier nur eine Person, aber da geht ganz viel drin vor und dann eben, also das kann man ja beliebig weit führen, also man kann ja eben dann auch, also was ja dieses Zitat, dieses sehr überspitzte Zitat, wir spielen alle Theater quasi, ja auch ausdrückt, selbst die, also es gibt keine Ursprungsrolle oder keine echte Rolle, wo man sich selbst ist, sondern man spielt immer. Und diese Unterwanderung quasi von einer so singulären Person, so bin der, done that, in Texten. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz fun, dass man das fast so ein bisschen, also halt einfängt, habe ich ja gesagt, oder ausklammert ja fast schon, indem man das einfach erstmal auf so einer emotionalen Auseinandersetzung mit sich irgendwie auf diese Weise das angeht, dieses Problem.
Ja, und es ist, also ich finde, und das ist das, was mich an diesem Satz so fasziniert. Mhm. Ja? Ich finde, das ragt in so ganz vieles im Leben rein. Oder keine Ahnung, es gibt, also ich werde so ganz oft, denke ich, an diesen Satz irgendwie. Mhm. Zum Beispiel gibt es ja eine Sache, dass wenn Menschen irgendetwas getan haben in der Vergangenheit, worauf sie nicht stolz sind oder das vielleicht teilweise auch wirklich schlimm war oder mit einer großen Schuld belastet ist oder sowas, dass es dann sozusagen, dass man sich selbst so ein Narrativ strickt von, ja, da war ich jemand anderes sozusagen. Oder selbst wenn man das nicht gemacht hat, also ich war auch quasi irgendwie jemand anderes, als ich 16 war zum Beispiel und habe da auch Sachen gemacht, die ich jetzt nicht mehr machen würde. So, aber ich bin ja, also trotzdem war das ich, also da haben wir nicht mehr diese, in dem Sinne diese Rollendifferenzierung, sondern da geht es dann auch mit dem, man muss nicht mit sich im Reinen sein. Also man kann ja sagen, das fand ich schon scheiße von mir, aber das bin halt, also das ist jetzt so. Das kann man ja nicht mehr ändern beim Zurückgehen. Man kann nur noch das ändern, was man halt als nächstes tut, sozusagen. Das finde ich so spannend, weil wir ja ganz oft eigentlich, wenn wir so ich weiß nicht, das ist so schlimm, wenn man gerade ein Argument machen will und einem dann keine Beispiele einfallen. Mhm. Aber dieser Move von leg dein altes Selbst ab und werde so ein neuer Mensch, der begegnet uns ja ständig, so zum Beispiel so Neujahrsvorsätzen oder sowas auch. Steckt es so ein bisschen drin und sowas, ja. Und eigentlich wäre ja vielleicht die korrektere Ausführung des Ganzen zu sagen, ja, das hast du gemacht, aber deswegen kannst du jetzt trotzdem auch was anderes machen.
Ja, also Kontinuitäten zu leugnen, glaube ich, tut einem nie gut. Und allein, dass man darauf Bezug nimmt, was man früher falsch gemacht hat oder was man auch, also allgemein, wer man früher war, ja. selbst in einer so ablehnenden Weise bestätigt er das eigentlich, dass man da eine starke Beziehung zu der selben Person, die man, also zu der Person, die man früher war, aber wo ja diese irgendwie Einheit von das war ich, ja immer noch gegeben hat. Also ich finde, das ist, es ist halt kein sehr einfaches Verhältnis, weil man, also man, also ich merke ja, dass wenn ich das formuliere, die Person, die man da war, ist ja eine, da ist ja eine Differenz zu jetzt, ja. eine zeitliche Differenz hier und auch eine, also umgebende, umgebungstechnische Referenz, also in diesen Situationen, in denen man dann früher war.
Klar, du warst vielleicht an einem anderen Ort, von anderen Leuten umgeben und so weiter und so fort. Genau. Ja.
Und das darf man ja nicht unterschätzen, quasi, was, also wie weit das Handeln von einem selbst beeinflusst. Aber gleichzeitig es ist dann auch zu weit, diesen Faden quasi ganz abzuschneiden.
Genau. Ja, ich glaube, es ist ein, also, das ist eigentlich interessant, weil was hier drin steckt, ist ja implizit auch eine Differenz in der Beziehung zu sich selbst,
ja.
anstatt zu anderen Menschen.
Ja,
weil andere Menschen sind wirklich eine andere Person, die einfach mit einer anderen Prägung, die folgen einer anderen Logik sozusagen. Aber sozusagen, wenn du anfängst, einen Abschnitt von dir selbst oder so wirklich auch als eine andere Person zu behandeln, dann, also wahrscheinlich führte, also in der Logik dieses Arguments jetzt bleiben, ja, oder dieses Satzes jetzt bleiben, würde das ja dann sozusagen dazu führen, dass du als jetzige Person dich auch nicht richtig wahrnehmen kannst, weil das, was früher passiert ist, ist ja Teil deiner Lebenserfahrung und informiert sozusagen auch jetzt deine Entscheidungen. Das heißt, du kannst dich ja eigentlich irgendwie gar nicht so richtig davon wegdifferenzieren. Und diese, also da steckt so ein Element der Selbstverleugnung drin, das, wenn ich so drüber nachdenke, mir auch sehr, also so spontan denke ich mir so, dass das könnte zu neuen Folgeproblemen führen, sozusagen.
Ich muss auch daran denken, wenn man quasi aus der Kindheit in die Jugend, in die pubertierende Zeit geht, dann will man ja seinen Eltern ganz klar machen, dass man jetzt anders ist und dass man sich nicht nur von den Eltern differenziert, indem man eigene Interessen hat, sondern auch von seinem Kindheits-Ich. Und das führt ja dann oft zu so peinlichen Momenten, wenn man erst quasi erklären muss, so, nein, Mama, ich bin jetzt groß, ich, keine Ahnung, lass mich jetzt in Ruhe, ich will in mein Zimmer und jetzt nicht mit euch Fernseh schauen oder so. Also quasi dieses, den außenstehenden Menschen verklickern, dass man, dass da jetzt ein Bruch passiert ist. Aber natürlich sehen die Eltern so das Kind immer noch, dass jetzt, wo natürlich auch irgendwie was passiert vom Aussehen und dann auch von den Stimmungsbildern. Aber da ist ja diese Kontinuität ja ganz offensichtlich. Und so dieses sich selbst irgendwie nicht erkennen können, weil man drinsteckt und so, und diese Distanz nicht herstellen kann, finde ich, ist da eigentlich ganz, ganz greifbar in einem Beispiel, was halt so alle durchlebt haben irgendwie.
Ja, ja, genau. Wenn du so anfängst, so, also wenn deine Eltern sagen, ach, du magst doch XYZ sagen musst, nein, ich mag. Und dann übertreibt man so, als jugendliche Person übertreibt man dann gerne und sagt, ich habe das noch nie gemocht.
Ja, ja.
Ich finde es schon immer scheiße. Und so gestern war es noch so dein Lieblingsding. Mhm. Ja.
Das ist auch interessant, ne? Lieblingssachen sind ja eine in dem Moment festgelegte Veräußerung von irgendeiner Facette von der Identität. Und ich habe das, ich glaube, ich hätte das schon nicht gemacht, wenn mir das nicht so beigebracht worden wäre, von, also keine Ahnung, von so Fernsehshows oder Filmen und dann halt auch von dem Umfeld untereinander, weil man sich ja dann fragt, was die Lieblingsfarbe ist. Und ich hab zum Beispiel nur meine Lieblingsfarbe genommen, weil mein großer Bruder das seine Lieblingsfarbe war. So, das hat nichts, so, ich habe da jetzt nicht in mich reingehorcht.
Du hast keine ganz besonders starken Gefühle zu Blau gehabt oder sowas.
Ja, grün war es tatsächlich.
Ja, oder was auch immer.
Ja, das ist schon wichtig. genau. Aber diese, also man versucht sich ja dann irgendwie so an externen Punkten so zu halten, also ja. so Stabilität zu machen. Und es ist ja dann auch irgendwo, also es ist ja dann eine wechselseitige Beziehung. Also ich strahle das einmal in die Außenwelt aus, dass ich mir, keine Ahnung, dann ganz viele grüne Pullis kaufe.
Ja.
Aber dann habe ich die auch immer an und dann sehen alle anderen Leute mich auch mit grünen Pullis und dann ist das so mein Lieblingsfarben-Ding.
Ja.
Und das suggeriert mir ja auch, also das hält mich ja irgendwo auch fest in meiner Position, von welcher Farbe ich mag. Und das ist ja nicht nur bei Farben, sondern bei ganz vielen auch kleinen Facetten und so. Also erbaut man sich ja dann irgendwo seine Person.
Das ist auch ganz spannend, weil dieser Satz ja eigentlich ein Satz ist, den man gerade so Pubertierenden so sagen müsste. Weil gerade, also in der Pubertät ist es ja schon so, dass du fängst ja an, dir so eine eigene Identität zusammenzubasteln. Und als Teil davon sozusagen hast du dann, also so, sorry, das ist so eine Sache, die ich so merke, die bei mir einfach über meine 20er hinweg so immer schwächer geworden ist, bis hin zu so ziemlich viel weggegangen ist, auch so, dass man so, keine Ahnung, so voll krass an irgendeiner Band hängt oder an irgendeinem Film oder was auch immer, ja, so, dass man so dieses fast schon Anbetende oder so, dass man dann für irgendwie sowas hat, weil da irgendwie so viel von der eigenen Identität auch dran hängt, dass man das irgendwie toll findet. Und als, ich glaube, als jugendliche Person baut man ganz viel so durch sowas Externes sich so seine Identität zusammen. Oder so habe ich das zumindest auch viel erlebt. Und ich glaube, heute würde ich meine Identität eher darüber bestimmen, wie ich Beziehungen zu anderen Leuten gestalte oder versuche zu gestalten und sowas. Also mehr auch so Dinge, die, wo ich noch mehr beteiligt bin, sage ich mal. Ja. Und gerade da ist ja eigentlich dieser, also wenn man so jung ist, ist ja, also gleich, zum einen ist das ja voll gut, dass man sich so ausprobiert, dass man heute das toll findet und morgen das und so weiter. Aber gerade da ist es ja so ein bisschen so, ja, ich probiere das jetzt an und dann werfe ich es wieder weg, sozusagen. Und dann ist es auch nicht mehr Teil von mir irgendwie. Aber trotzdem ist es ja Teil von dir, weil es war mal da. Also gerade da könnte man so reinkommen, weil hier auch so ein Gedanke drin steckt von so Identität ist ja nie was Festes, sondern immer nur was du halt, also ist immer im Wandel in einer gewissen Weise. Und deine Identität im Kern wäre ja sozusagen die Kontinuität aller deiner Identitäten zu jedem Zeitpunkt. Oder vielleicht auch nur die du jetzt gerade hast. Keine Ahnung.
Ja, ich glaube,
aber das, irgendwie auch beides.
Ich glaube, man kann diese, also eher momentane Bezüge auf Externalisierungen für seine Identität und eben diese Selbsthistorisierung, das ist doch auch so eine beliebte Definition von Identität, dass man seine eigene Geschichte erzählt
und
festlegt. Und ich glaube, das kann man so gegeneinander stellen, also jetzt nicht in einem direkt konkurrierenden Verhältnis, aber mehr so, wenn man jünger ist, dann hat man ja auch noch nicht so viel Selbsthistorie.
Ja.
Und jetzt, das, was du beschreibst, wäre ja dann ein, man hat, also zum einen hat man Freundschaften, die schon eine Weile gehen, wo man also wo man irgendwas gemeinsam so gebaut hat an Beziehung. Und eben auch so viele, so, also Anekdoten passieren dann ja auch leichter. Also man erinnert sich, dass man da schon mal war oder dass man in einer ähnlichen Situation war und kann das dann sich selbst oder anderen erzählen und darauf aufbauen und muss das eben nicht von irgendeinem außenstehenden Ding quasi sich ableiten.
Ja, man ist schon, genau, also da kommt dann irgendwie diese Identität mehr von innen heraus oder es ist mehr so ein, ich weiß nicht, ich finde, es hat mehr so was Handlungsanleitendes anstatt sowas so, also im Sinne von man selbst kommt dadurch auf eine Handlungsweise, anstatt dass man sich so eine Handlungsweise da von außen so ableitet, um irgendwas zu imitieren.
Ja, ja.
Also so, ja.
Und ich meine, natürlich, also natürlich überschneidet halt sowas ja massiv. Also ich denke gerade auch an Podcasts machen, wenn man sich jetzt eine alte Folge anhört,
ja.
Dann ist das ja, also ist natürlich eine Veräußerung, weil man das materialisiert, man zeichnet es auf und schneidet es und stellt es ins Internet. Aber gleichzeitig ist es ja auch eine, wo sehr viel also Situations- und Erfahrungswissen schon passiert ist. Und wenn man das jetzt, wenn ich mir jetzt quasi eine alte Folge anhöre, dann stelle ich da ja auch eine sehr persönliche Beziehung eben her. Aber das, also da sieht man, dass diese Grenzen natürlich nicht scharf sind, sondern dass man in diesen Erfahrungen, die man macht und auf die man dann später aufbaut, natürlich also Veräußerungen mit eingebaut sind. Ansonsten, ja, nee, ansonsten wäre das schon auch möglich. Also, aber das ist halt eine Realität, dass man im alltäglichen Leben das einen großen und formenden Teil eben auch ausmacht einfach.
Ja, voll. Also wenn ich mir zum Beispiel, ich habe ja noch einen anderen Podcast, Dreiviertelwissen, den ich zusammen mit einer guten Freundin mache, wo wir uns so Themen halt anschauen und versuchen, so mehr darüber zu lernen. Und das so ein bisschen im Podcast. Und da haben wir auch teilweise Folgen zu Themen gemacht, wo ich, also wenn ich jetzt dazu eine Folge aufnehmen würde, würde ich auf jeden Fall anderes, wenn nicht teilweise sogar das genaue Gegenteil sagen, ja. Und die sind jetzt noch nicht so viele Jahre alt, diese Folgen. Und, aber das ist ja das Spannende, aber ich, also keine Ahnung, aber trotzdem ist diese Kontinuität, finde ich, da, weil ich weiß noch, warum ich das damals so gesagt habe. Ich habe nur inzwischen andere Argumente, die mich leiten sozusagen, oder die ich für sinnvoller halte als das, was ich damals gemacht habe. Aber ich, also, ne, ich kann dir sagen, ich kann mich nochmal so reindenken, wie mein Denken damals war.
Yeah, yeah.
Und merke so, ah ja, das bin schon ich. Und so der, ich sag mal, der Grund, es gibt irgend so einen Kern, irgend sowas, was das so anstößt in eine gewisse Richtung, das ist schon so da. Aber ja.
Ja, also ich meine, das ist ja, das ist dieses Zitat, ne? Das ist diese Erkenntnis, dass man, auch wenn man dann vielleicht cringed, dass man das trotzdem als, also dass man das irgendwie verkraften kann oder irgendwie in seiner eigenen Geschichtsschreibung irgendwie auch mit aufnehmen kann und das jetzt nicht irgendwie versucht zu radieren.
Gleichzeitig, also ich muss dabei auch so an ein Buch denken, das ich mal teilweise gelesen habe. Das war ein psychologisches Buch, da ging es so um, wie passieren eigentlich so multiple Persönlichkeitsstörungen und wie funktionieren die und sowas. Hat mir eine Freundin damals gegeben, die Psychologin war, mit der habe ich da irgendwie auch viel drüber geredet. Und da ging es darum zum Beispiel, dass also wenn es wirklich zu so einer Aufspaltung des Selbst in mehrere Personen sowas kommt in der Psyche, dass es meistens mit extremen Traumata zusammenhängt, wo es sozusagen so ein Schutzmechanismus ist, wo so gewisse Dinge dann in eine andere Persönlichkeit ausgelagert werden. Also die Leute erzählen dann ganz oft auch von so Situationen, wo sie sich dann so komplett von außen betrachtet haben und keine Gefühle mehr hatten und sonst irgendwas. Ja. Also bei so extremen Missbrauchsfällen oder sowas gab es da zum Beispiel und so. Und also keine Ahnung, ich bin kein Psychologe, da kann man, also kann man mich jetzt gerne korrigieren, wenn man da Näheres weiß, ja. Aber das ist so quasi sozusagen einer der extremsten Fälle, wahrscheinlich das nicht mit sich im Reinen sein, weil das dann eine Erfahrung von solcher Gewalt war, dass die einfach nicht verarbeitbar ist.
Hm.
Und dann, also ich finde, das stützt fast so ein bisschen diese Beobachtung hier sozusagen, weil dann passiert die andere Person, die nicht mehr von dem eigenen Selbst tatsächlich begriffen werden kann.
Ja. Ja, also das, so den Eindruck habe ich jetzt auch von der Schilderung. Ja.
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 Und, aber manchmal versucht man das ja künstlich herzustellen, dass man, also wie ich am Anfang gesagt habe, ne, man hat irgendwie, weiß ich nicht, ein schlechtes Gewissen wegen irgendwas oder auch sonst irgendwie eine schmerzliche Erfahrung oder sowas. Und, also keine Ahnung, wie gesagt, ich bin da kein Experte, nur einige gute Freundinnen von mir haben so Psychologie studiert und sind teilweise so in therapeutischen Sachen tätig und dann kriegt man da halt so Sachen mit und also da geht's ja von dem, was ich gehört habe, auch viel darum, dass dann Leute sich einfach zugestehen, dass sie mal in einer gewissen Situation eine gewisse Rolle eingenommen haben oder Entscheidungen getroffen haben und so weiter. Also dieses Zugestehen, dass das schon auch zum eigenen Ich gehört. Also eigentlich dann wieder dieses Zusammenführen der Personen, ja, sozusagen.
Ja, ja, also in dem Zitat steht ja auch diese, also man muss sich sicher sein, also so, also da, ich glaube schon, dass da eine Sicherheit auch herkommt, wenn man versteht, dass das, was ich bin, eine Einheit irgendwie bildet. Also ich würde jetzt aus persönlicher Erfahrung eben sagen, dass es ja auch einen gewissen Komfort irgendwie bringt, wenn man diese Schwelle von, ich will da irgendwelche Kontinuitäten leugnen oder abbrechen, überwindet und das irgendwie in sich vereint.
Ja. Ja, spannend, da sind wir ja, ja, sind wir ja richtig pro dieses Zitat.
Ja, jetzt sag mal, wer das so formuliert hat. War es denn so ein alter, weißhaariger Typ auf so einer Couch?
Ich weiß nicht, wo der saß, als er es formuliert hat. Es war auf jeden Fall, habe ich das gesprochenen Wortes wahrgenommen. Mhm. Und ich muss dir beichten, ich habe ein Versprechen, das ich mal irgendwann vor vielen Folgen gemacht habe, gebrochen, weil es ist nochmal Stefan Schulz.
Ach ja.
Auch nochmal im Neue 20er Podcast. Mhm. Sorry, also es war September 2023 ist die Folge. Ah, ja. Also noch gar nicht so lange her. Und ich habe das gehört und es hat mich irgendwie, ich fand das so, weil diese Beobachtung für mich auch aus dem Nichts kam erstmal und dann aber total viel Sinn gemacht hat. Ich fand das einfach irgendwie eine spannende Beobachtung. Sie haben nämlich über Jay Shetty geredet in dem Moment. Jay Shetty ist so ein Liebesguru, Ratgeber, wie auch immer, der so ein, der da so ein Empire drauf aufgebaut hat und irgendwie so Milliarden verdient und dann so Joe Biden sitzt bei ihm im Podcast, keine Ahnung. Und er redet darüber, dass er irgendwie so in Indien ein Mönch war und solche Dinge, keine Ahnung. Und ich fand das in dem Kontext auch so spannend, weil also Schulz hier dann quasi kritisiert, dass was dieses Liebesratgeber-Ding von dem Shetty so macht, ist so, der sagt so, du sollst erstmal, musst du dich selbst lieben und an dir selbst arbeiten und diese ganzen Sachen, bevor du überhaupt in eine Beziehung eintreten kannst. Und sozusagen, was er sagt, ist, du kreierst so ein zweites Ich, das dem eigentlichen Selbst so vorausgeht und mit dem du dich dann immer in Beziehung und Konkurrenz setzt und an dem du dann auch die ganze Zeit irgendwie scheiterst, weil es ja so idealtypisch ist und dann willst du diese ganzen Dinge, die du in Anführungsstrichen falsch machst, die ganze Zeit so von dir abweisen sozusagen und letzten Endes verheddert man sich dann immer mehr und mehr im eigenen Selbst oder in diesen Beziehungen, die man mit den verschiedenen eigenen Selbstkomponenten oder so dann hat, ja. Und natürlich ist man dann nicht fähig zu einer Beziehung mit jemand anderem.
Ja.
Sozusagen, weil die Kapazitäten auch schon so voll sind, weil man gar nicht weiß, wer bin ich eigentlich, ja?
Ja, wir hatten, also wir haben jetzt gar nicht über diesen Begriff der Reinheit gedacht, geredet.
Ja.
Aber also wenn das eben so als einen spirituellen Reinigungsprozess irgendwie ausgedrückt wird, dann ist es ja ganz klar, dass es also diese Idee von Selbstreinigung oder auch Fremdreinigung, das ja etwas unglaublich Destruktives ist,
ja.
weil es ja zwangsläufig eine Kategorisierung, Hierarchisierung von jetzt hier Persönlichkeitseigenschaften irgendwie ist. Und man da, denke ich, auch gerade in der Selbstanalyse oder Einteilung da auch vielleicht also Fehlschlüsse ziehen könnte und dann irgendwie auch Teile von seiner Persönlichkeit irgendwie so versucht irgendwie auszulöschen. Das natürlich, wenn hier irgendwo mit sich im Reinen, dieses Reine ist direkt so eine Red Flag, die irgendwie aufgeht. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz schön, dass es in dem Zitat, also von Stefan Schulz, der das dann mit aufgefangen. Also ja, ob jetzt bewusst in dem Moment, vielleicht hat er da schnell gedacht und das mit rein formuliert.
Das wäre crazy, ja. Aber ja. Nee, aber ich fand, also was ich daran nämlich auch so spannend fand und was mich echt so ins Nachdenken auch gestürzt hat, war diese Sache von, ich glaube, man kennt diesen Spruch und ich hatte diesen Gedanken auch schon. Ich glaube, ich habe das schon so anderen Leuten auch mal geraten, sozusagen in meinem Leben, dass du hast irgendwie eine Beziehung oder hattest eine Beziehung gerade, die nicht gut lief oder hast, sorry, ich habe gegen mein Mikro gehauen, oder hast immer wieder so Beziehungen und stolperst du so von einer zur nächsten und es läuft nicht gut und dann sagt man so, nee, ich muss mal so eine Weile Single sein und mich mit mir selbst sozusagen auseinandersetzen. Und das, also ich glaube, das kann hilfreich sein, aber ich weiß nicht, ob dieses, ich glaube, dieses mit sich selbst auseinandersetzen heißt ja wirklich mit mir als ganzer Person. Also eigentlich heißt es ja, ich muss eine gewisse Offenheit dafür haben, dass ich auch lerne, mich zu ändern in manchen Dingen oder dass ich erstmal gucke, was sind eigentlich die Dinge an mir, die, also was ist es an mir, dass ich immer nur so irgendwie sozusagen die falschen Leute anziehe? Vielleicht ist es auch einfach Pech, ja, das kann ja auch sein. Und beziehungsweise eigentlich die Erfahrung, die ich selber gemacht habe, war, dass die meisten Dinge über mich, die ich jetzt gelernt habe, gerade so auch für Beziehungen oder so, die mich besser oder sicherer in Beziehungen gemacht haben, habe ich in der Beziehung gelernt. Also, aber auch, weil ich da irgendwie dann dadurch, dass es halt gut lief mit der anderen Person, eine Offenheit hatte dafür, auch mich selbst in Frage zu stellen. Sagen wir es mal so, das ist eigentlich das, wonach ich gesucht habe die ganze Zeit. Ja, wenn du das für dich selbst machen kannst, dann ist das sehr gut. Aber ich glaube, dass einfach dieses pauschale Raten, so ja, setz dich mal mit dir selbst auseinander, weiß ich nicht. Ich glaube, das öffnet dann auch eher so die Türen für irgend so ein Bullshit halt, der dann dir erzählt, du musst so und so sein und dann findest du diese große Liebe und so. Genau, ich glaube, wo das kam, war so, man soll so Briefe an sein altes Ich schreiben oder so an sein zukünftiges Ich schreiben und sich dann da irgendwie drin vergeben oder sagen, was man sich so von dem zukünftigen Ich wünscht, wie es so ist und sowas. Was halt schon auch so ein bisschen so, keine Ahnung, zumindest in dem Beispielbrief, der dann da auch mal vorgelesen wurde in dem Podcast, das war halt so nichtssagend und so belanglos, dass es so, zum einen kannst du dann nur dran scheitern, weil es so ungefähr ist und zum anderen hatte es irgendwie nichts mit einer Auseinandersetzung mit sich selbst zu tun, sozusagen.
Ich glaube, was da ja auch drin steckt, ist so die, keine Ahnung, die Möglichkeit einer Reinheit, eines mit sich im Reinen sein, das auf so Amnesie oder so ein Vergessen irgendwie zielt. Also manchmal erinnert man sich ja nicht wirklich daran, wie man so vor ein paar Jahren war. Und also das kann, also weil ich weiß nicht, ob man, also inwiefern ich das jetzt so generell werten würde, aber ich glaube schon, dass es auch eine produktive so Leistung ist, sich zu erinnern, wie man früher gelebt und gedacht hat, um eine Differenz herzustellen, um dieses Scheinbare mit sich im Reinen zu sein, ein bisschen aufzurütteln und vielleicht im Prozess mehr über sich, also seine Geschichte irgendwie dann zu realisieren und dann vielleicht auch selbst gestärkt rauszukommen.
Ja, und auch, also ich finde diese Idee von mit sich im Reinen sein allgemein irgendwie, also wenn man es jetzt so wörtlich nimmt, ist das ja wirklich völliger Bullshit. Weil das ja, also dann kannst du ja nur scheitern, weil du bist halt ein Mensch, du machst Fehler und du entwickelst dich, du wirst Dinge irgendwann anders sehen als damals. das, worum es doch geht, irgendwie, wenn man mit sich in einem guten Verhältnis stehen will, wenn man mit sich zufrieden sein will, dann geht es doch eher um so ein mit dem, was man früher getan hat, so okay sein oder mit so einer gewissen Gelassenheit, die man dem gegenüber entwickeln kann. Dass man sagt, oh ja, da war mal diese Situation, da habe ich mich wirklich wie so ein Volltrottel benommen. Und ja, das kann wieder passieren, aber keine Ahnung, ist halt so. Also das heißt ja nicht, dass man dann so sich überhaupt nicht bemüht oder was auch immer, ja, aber so, dass man eher in so ein Zufriedensein mit sich vielleicht reinkommen kann, aber ich glaube, das passiert nur durch das, was du gesagt hast, durch so eine Auseinandersetzung mit, also sich auch einfach mal wirklich nochmal reinfühlen und wirklich daran erinnern, wie das damals war und auch vielleicht, warum man das gemacht hat und auch daraus, also vor allem daraus, finde ich, kann man so die großen Lehren ziehen.
Ja.
Aber dann muss man auch zugeben, das bin ich gewesen. Also das ist, und das trage ich jetzt halt so mit mir rum. Das ist so dieses Ich.
Ich habe jetzt noch eine so vulgär-theologische Lesart anzubieten.
Oh ja, bitte. Ja. Wir sind doch nur hier für Vulgär-Theologie.
Also ich habe mir gerade gedacht, es gibt ja eigentlich einen Moment, wo man, also nach den Regeln, dann quasi dieses mit sich im Reinen sein so richtig auskosten kann. Nämlich, wenn man aus dem Beichtstuhl so rausgeht und seine Ave Marias so runterrattert. Weil dann hat man ja gerade die Rechnung getilgt.
Nach den Regeln. Einfach schon, dass du nach den Regeln gesagt hast, so toll. Ja, ja.
Und so in meiner, also auf jeden Fall nicht tiefgreifenden, ganz im Gegenteil, Charakterisierung von so Luther, wäre das ja vielleicht eher so ein Ansatz von, man muss sich sicher sein, dass man nur eine Person oder ein Mensch ist. Also das wäre ja so etwas, was sich dem entgegenstellt, diese Reinigung durch das Beichten, weil das fand er ja nicht so gut, sondern mehr diese damit leben und das mit aufnehmen. Ja. Und da will ich auch dieses, vielleicht dieses mit sich selbst zufrieden sein, vielleicht ist es, also vielleicht so ein Gefühl von so zufrieden sein, gar nicht so der Idealzustand. Vielleicht darf es, also, ne?
Dieses, das ist auch das falsche Wort, ja.
Ja, genau. Also so ein, es darf einen schon irgendwie ja auch ärgern, dass man Fehler gemacht hat. Man muss es nur vielleicht in sich, also dieser Grundanspruch wäre ja dann hier, dass man es in einer Person noch behält. Und es auch nicht reinmachen will.
Ich finde, sorry, ja, also ich habe gerade Zufriedensein auch gesagt, weil mir irgendwie die richtigen Worte nicht eingefallen sind. Aber für mich ist es so ein bisschen so wie mit Trauer. Also, keine Ahnung, ich habe so gerade so in meiner Jugend sind irgendwie, waren in meinem Umfeld so viele Todesfälle, die auch jetzt nicht normalerweise so sind, sagen wir mal, ja, also so Leute, die sehr jung gestorben sind und sowas. Und ich habe zumindest für mich sozusagen so einen Umgang mit Trauer gelernt, oder ich habe dann gemerkt, so der Prozess des Trauerns ist irgendwann so durch, wenn man sagen kann, die Person ist gestorben. Also wenn man das anerkennen kann und auch anerkennen kann, dass es einfach traurig ist, ja, aber ohne, dass es einen sofort komplett innerlich zerreißt. Also, dass man sagen kann, das ist so. Das geht nicht weg. Man wird nicht irgendwann, man ist nicht rein von diesem Geschehen, sondern das ist halt so. Und ich glaube, wenn man das mit Sachen sagen kann, wo man so zurückblickt und sagt, da habe ich ziemlich einen Scheiß gebaut oder so, ja, dann, und wenn man so zurückblicken kann und sagen kann, ja, das ist so, also das war damals so und ich habe das gemacht und ich würde das heute vielleicht anders machen, ja, ich glaube, das ist mehr der Zustand, den ich meinte, es ist nicht so eine Zufriedenheit, sondern es ist so ein, irgendwie so ein okay damit sein, so ein, ja, das anerkennen können vielleicht.
Ja.
Dass es halt so dazugehört jetzt.
Ja, ja.
Dass es Teil des Ganzen ist. Ja.
Gut.
okay.
Ja, ich fand, das lief doch eigentlich ganz glatt.
Hinzuzufügen?
Ne? Nee, also
Ja.
Ich fand das jetzt bereichernd. Und
das ist schön. Ich auch.
Nicht kontrovers, aber da bin ich ja auch wirklich mal froh. Also
ja, wir hatten in letzter Zeit mehrere kontroverse Sachen.
Ja.
Und ja, das war jetzt mal so eine Wohlfühlfolge.
Ja.
Ist auch schön.
Das ist schön.
Mir ist auch aufgefallen, dass wir heute sehr oft gesagt haben, ja, und was da auch noch drin steckt.
Mhm.
Und so, es war wie so ein kleiner, wie so ein Brunnen.
Ja, ja, ja.
Der so gesprudelt hat einfach.
Das ist ein sehr schönes Bild für diesen Aufnahmeprozess.
Aber hast du noch ein sprudelndes Abschlusszitat für uns?
Ja, oh Gott, ja. Das ist jetzt, so wie ich das aufgeschrieben habe, habe ich mir gedacht, ja, das ist schon ein bisschen, das halt so, das haut mal so raus.
Ja.
Und jetzt fühlt sich das irgendwie fast schon kitschig aufgeladen an. Deswegen,
oh Gott.
Also jetzt okay. Atmen wir kurz durch. Und sitzt sie wieder so ganz cool und distanziert.
Mhm.
Und jetzt komme ich mit dem Hegel-Zitat. Ja.
Of course.
Ist aber ein Klassiker und der war schon auch wichtig. Der wurde mal einfach so gedroppt im Seminar und dann habe ich gedacht, boah,
das. Wichtig für dich? So.
Wichtig für mich, ja.
Ja, okay, ja. Ich bin gespannt.
Ja, der Gute hat gesagt: die Sprache ist der Leib des Denkens.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.